Guten Morgen miteinander. Stehen wir doch dazu, wir leben schon ein bisschen in einer speziellen Zeit im Moment. Ich meine, wenn wir da Gottesdienst feiern und spezielle Massnahmen müssen treffen, dann ist es schon nicht ganz wie früher noch. Im öffentlichen Verkehr muss man Masken tragen, beim Posten muss man Masken tragen. Grossanlässe können wir nur unter grossen Aufwand durchführen und Auflagen. Wir können uns nicht mehr so richtig Grüezi sagen, wenn wir gerne wettet. Es ist schon sehr speziell und niemand kann sagen, wie lange das noch so weitergeht. Wenn wir sehen, wie die Corona-Krise in unser Leben eingebrochen ist und uns das Leben eigentlich auf den Kopf gestellt hat, kann man sich schon fragen, ob es echt nicht mehr so lange geht, bis Jesus wiederkommt. Jesus selber hat zu seinen Jüngern geredet und hat ihnen Wehen vorausgesagt, die zeigen, dass die letzte Zeit angebrochen sei. Wehen, die zeigen, dass es bald so weit könnte sein, dass Jesus wiederkommt und die Gläubigen zu sich holt. Wie die Wehen bei einer Geburt, die anzeigen, dass es nicht mehr so lange geht, bis das Baby auf die Welt kommt. Jesus sagt es im Lukas 21, in den Vers 9 bis 11 so. Bevor ich das lese, noch schnell ein Hinweis auf das Bild. Das ist Carcassonne. Wenn ihr zufälligerweise gerade mal im Süden von Frankreich vorbeikommt, könnt ihr mal schauen, wie Carcassonne aussieht. Es gibt einem ein bisschen eine Idee, wie Jerusalem und vielleicht auch Jericho zur Zeit von Josua könnte ausgesehen haben. Jetzt der Text aus Lukas 21, 9 bis 11, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt: Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen: Ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. An all die Kriege auf unserem Erdball haben wir uns schon fast ein bisschen gewöhnt. Naturkatastrophen, Hungersnöte und Seuchen haben bis jetzt also meistens Drittweltländer getroffen. Was aber die Krise jetzt speziell macht, es hat uns ganz direkt verwünscht. Und es ist nicht ein geografisch isoliertes Ereignis, sondern es betrifft den ganzen Erdball. Und das könnte ungeahnte Folgen haben für die ganze Welt. Wie lange uns der Virus noch beschäftigt, das weiß niemand. Und was das noch für Auswirkungen hat auf die Weltwirtschaft, das kann niemand so richtig abschätzen. Es könnte tatsächlich sein, dass das solche Wehen sind, die in der Bibel vorausgesagt sind für die Zeit, wo dann Jesus demnächst mal kommt. Was löst das bei uns aus? Das kann Angst auslösen, weil man nicht richtig wissen, wie uns das noch ganz persönlich trifft. Und es ist so, wir wissen, dass die Angstzustände, psychische Probleme haben sprunghaft zugenommen in unserem Land, bei unserer Bevölkerung. In erster Linie, wenn wir hören, dass Jesus bald wieder zurückkommen könnte, müsste das eigentlich bei uns eine riesige Freude auslösen. Wenn nämlich Jesus wiederkommt, dann holt er sich zu sich in den Himmel. Und von dann an sind wir auf ewige Zeiten bei ihm. Und dann, wenn das so weit ist, sind garantiert all unsere Probleme gelöst. Das wäre dann der ultimative Mega-Event. Dann geht unser Leben in einer anderen Welt weiter, die so herrlich und grossartig ist, dass wir das gar nicht uns vorstellen können. Das Einzige, was meine Vorfreude trübt, ich mache mir Sorgen, weil ich liebe Menschen habe, Verwandte, Bekannte, Nachbarn, Freunde, die ich muss da zurücklassen, weil ich weiß, dass sie nicht an Jesus glauben. Und ich bin sicher, dass wir alle zusammen solche Menschen kennen, die nicht an Jesus glauben und die uns ans Herz gewachsen sind. Und wie sehr würden wir uns doch wünschen, dass die auch noch zum Glauben kämen, bevor Jesus kommt, so dass die dann auch dabei sein könnten im Himmel. Jesus hat uns auch noch den Auftrag gegeben, wir sollen das Evangelium weiterverzählen, unseren Mitmenschen. Unmittelbar vor seiner Himmelfahrt hat Jesus seinen Jüngern gesagt, das steht in Matthäus 16, Vers 15 und 16. Und er, das ist Jesus, sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Der Auftrag, das Evangelium weiterzuerzählen, das gilt uns allen. Und ich muss ehrlich sagen, Menschen um mich herum einfach so vom Glauben zu erzählen, das ist für mich eine Last. Ist sogar eine echte Überforderung. Ich weiss oft gar nicht, wenn ich den Mut aufbringen soll, meinen Freunden jetzt einfach so von Jesus zu erzählen. Oder wenn ich überhaupt mit dem Evangelium an sie ankomme. Und wenn einmal das Gespräch auf den Glauben kommt, dann ist es etwa mal einfach frustrierend, wenn die Nachricht bei diesen Freunden gar nicht richtig ankommt. Es ist auch hart zuzuschauen, wie einfach so Zeit vergeht und kaum mal jemand zum Glauben kommt. Ich weiss auch nicht, was ihr für Erfahrungen macht auf diesem Gebiet. Mit meinen nächsten Verwandten kann ich eigentlich über alles reden, noch nicht über den Glauben. Und wenn mir es mal gelingt, das Gespräch auf den Glauben zu lenken, dann ist es, wie wenn sich in dem Moment so eine Sprachlosigkeit ausbreiten würde. Die natürlichsten und naheliegendsten Fragen, die für mich in der Luft liegen, die werden gar nicht gestellt. Und darum geht das Gespräch dann auch gar nicht weiter. Wir haben vorher die Geschichte von der Eroberung von Jericho gehört. Für die Einwohner von Jericho war die Situation natürlich nicht gerade komfortabel. Das Heer der Israeliten war für sie eine Gewaltbedrohung. Auch wenn sie gewusst haben, dass ihre Stadt eine richtige Festung ist. Aber so Hunderttausende von Kriegen, die da um die Stadt herumlaufen, das hat ihnen Angst gemacht. Auch wenn sie versucht haben, die Belagerer mit ihrem Gespött einzuschüchtern, hat ihnen das riesige Heer sehr zugesetzt. Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir Gläubigen für unsere Mitmenschen, die nichts am Hut haben mit dem Glauben, dass wir für sie auch recht unbequem sind. Wenn nicht sogar fast ein bisschen Bedrohung. Die wissen manchmal gar nicht recht, wie sie sich verhalten sollen uns gegenüber. Ich habe es schon mehr als einmal erlebt, dass eine gewisse Person etwas gesagt hat und dass ihm das Wort förmlich, ein wüstes Wort oder ein Fluch förmlich im Hals stecken geblieben ist, weil ihm plötzlich in den Sinn gekommen ist, dass ja da noch ein paar Fromme rum sind. Die wissen auch meistens, dass so zweideutige Witze bei uns gar nicht gut ankommen. Von uns sind gewisse Leute richtig gekämmt und können sich vielfach nicht so geben, wie sie sich eigentlich gerne wetten zu geben. Ich habe dieses Jahr meinen nächsten Verwandten einen Link zu meiner Karfreitag-Predigt geschickt. Und das war eine Predigt über das Evangelium pur. Es ist eine einzige, höfliche, aber ablehnende Reaktion gekommen. Von allen anderen habe ich gar nichts gehört, nicht ein Wort. Es kommt mir vor, wie wenn die Herzen von meinen Mitmenschen am Glauben gegenüber total verschlossen wären, wie eine Festung, die man gar nicht erobern kann. Ich weiss nicht, ob ihr ähnliche Erfahrungen macht. Für viele von unseren Mitmenschen ist der Glaube nicht nur kein Thema. Es scheint mir, wie wenn viele von ihnen auf den Glauben sogar allergisch wären. Jetzt, was können wir machen, wenn wir uns da so richtig ohnmächtig fühlen, dass wir nicht wissen, wie wir vorgehen müssen, dass wir mit unseren Methoden das Ziel kommen. Also was wir immer machen können, das ist beten. Aus der Geschichte der Eroberung von Jericho können wir aber einiges lernen. Jericho war zu selber einer Zeit eine grosse und bedeutende Stadt. Sie hat einen doppelten Ring von Mauern und Befestigungsanlagen um die Stadt herum gehabt. Natürlich kann man Jericho zu selber Zeit nicht mit einer heutigen Grossstadt vergleichen. Jericho war da etwa 250 Meter lang und etwa 150 Meter breit. Und sie ist auf einer kleinen Anhöhe gelegen. Die Mauern um die Stadt herum sind aber zwischen 2 und 5 Meter dick und bis zu 14 Meter hoch. Und die Stadt hier massiv und bestens bewacht. Jericho war eine Stadt, die man praktisch nicht erobern konnte. Ich lese nochmal aus dem Josua 6, der Vers 1. Kannst mir du einen Schub geben? Danke. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, so dass niemand heraus- oder hineinkommen konnte. So wie sich die Stadt vor den Israeliten verschlossen hat, so verschliessen sich viele von unseren Mitmenschen vor dem Evangelium. Solange wir mit ihnen über irgendein weltliches Thema reden können, haben wir es bestens mit ihnen. Aber sobald es um den Glauben geht, geht die Stadt dort zu und alles ist verrammelt. Vers 2. Aber der Herr sprach zu Josua: Sieh, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. In dem Vers verspricht Gott also am Josua, dass er ihm die Stadt ausliefert. Und das gibt am Josua natürlich den nötigen Mut, obwohl er immer noch nicht weiß, wie er mit seinem Heer diese Stadt sollte können erobern. Wenn Gott uns den Auftrag gibt, wir sollen das Evangelium weiterverzählen, dann verspricht uns Gott nicht, dass wir garantiert mit dem Evangelium die Herzen können erobern. Das ist ein Unterschied zu der Eroberung von Jericho. Gott respektiert den Willen von jedem einzelnen Mensch. Jeder Mensch ist völlig frei, ob er will an Jesus glauben oder nicht. Ob er will sein Leben von ihm in Ordnung bringen und die Vergebung annehmen. Aber Gott leitet uns gewisse Menschen aufs Herz. Er leitet uns aufs Herz, dass wir für sie im Gebet einstehen. Und ich bete darum für etliche Menschen schon seit x Jahren, dass sie doch von Jesus sollen berührt werden. Ich bete für sie, weil Gott mir die Namen aufs Herz geleitet hat. Und ich habe zum Beispiel ein paar Jahre lang für eine junge Frau gebetet, für Sonja. Ich habe sie eigentlich nicht näher gekannt, ich habe sie sogar noch gar nie gesehen. Aber ich habe gewusst, dass sie in der Droge war und dass sie schwere medizinische Probleme hat. Und ich habe lange Zeit nichts von ihr gehört. Ich habe einfach weiter gebetet, weil ich mich dazu gedrängt gefühlt habe. Und damit habe ich eigentlich das Gleiche gemacht wie die Israeliten, die um Jericho gezogen sind. Ich lese Vers 3 und 15. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen einmal und tu so 6 Tage lang. Am 7. Tage aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Die wehrfähigen Männer von Israel haben also die Stadt einmal umrundet und das 6 Tage lang. Und am 7. Tag sind sie gerade 7-mal rundherum gelaufen. Übrigens sind das keine kurzen Spaziergänge, die die Krieger in der 9. Pause schnell können erledigen. Die Soldaten sind jeden Tag von ihrem Lager irgendwo am Jordan unten zu der Stadt Jericho gezogen, haben sie umrundet und sind nachher wieder an den Jordan runtergelaufen. Bei der Umrundung der Stadt haben sie einen grossen Sicherheitsabstand gegenüber der Stadtmauer müssen einhalten, so dass sie außerhalb der Reichweite der Speer und viel der Verteidiger geblieben sind. Die Israeliten sind jeden Tag ohne weiteres 2 oder 3 oder noch mehr Stunden unterwegs gewesen. Und am 7. Tag, wo sie 7-mal rundherum gelaufen sind, war das eine echte Tageswanderung gewesen. Man kann nicht sagen, die Israeliten hätten das Beste für die Einwohner von Jericho wollen. Sicher nicht, im Gegenteil. Sie wollten die Stadt erobern und haben sie mitsamt den Einwohnern vernichten. Das ist bei uns anders, nehme ich mal an. Wenn wir für jemanden beten, ist es doch eigentlich unser innigster Wunsch, dass die Person Jesus kennenlernen kann und sich bekehrt. Dass wir mit unserem Gebet ihr verstocktes, verschlossenes Herz erobern können. Was wir von diesen Kriegern vom Volk Israel aber lernen können, das ist die Methode, wie sie vorgegangen sind, um ans Ziel zu kommen. Der Josua als Heerführer hat seinen Kriegern die Anweisungen weitergegeben, die Gott ihm gegeben hat. In der Zeit, wo sie um die Stadt herumgelaufen sind, haben sie sich mit dieser Stadt auseinandersetzen. Sie haben die Mauern und auch die Stadt hier ganz genau angeschaut und haben nach Schwachpunkten gesucht. Und sie haben sicher schnell gemerkt, wie schwierig das wird, diese Stadt zu überwinden. Und je länger dass sie um die Stadt herumgezogen sind, desto mehr sind sie vermutlich von den Verteidigern verhöhnt und verspottet worden. Und wie haben die Krieger darauf reagiert? Vers 10. Josua aber gebot dem Kriegsvolk und sprach, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen, noch ein Wort aus eurem Mund geben, soll ein Wort aus eurem Mund gehen, bis auf den Tag, an dem ich zu euch sage, macht ein Kriegsgeschrei, dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. Der Josua hat dem Volk verboten, auf das Gespött zu reagieren. Alle Krieger sind ruhig geblieben und haben die Anweisungen eingehalten und haben sie ausgehalten, ohne ein Wort zu sagen. Für uns heisst das, dass wir uns mit unseren Freunden nicht über in ein Streitgespräch über den Glauben einlassen sollen. Wir müssen unseren Freunden, die nichts vom Glauben wissen wollen, nicht den Kopf voll schwätzen. Wir müssen ihnen den Glauben nicht aufdrängen. Sie beobachten uns nämlich ganz genau. Und wir sind auch dann Zeugen für das Evangelium, wenn wir kein Wort darüber reden. Und darum können wir in aller Ruhe abwarten, bis der richtige Zeitpunkt da ist, um mit ihnen über den Glauben zu reden. Vielleicht haben sich die israelitischen Krieger aber schon auch gefragt, was das eigentlich soll. Einmal pro Tag um die Stadt herumziehen. Und das fast eine Woche lang. Und dann am 7. Tag gerade 7-mal rundherum. Für was soll das gut sein? Auch wenn sie den Sinn von diesen Stadtumrundungen nicht eingesehen haben, haben sie sich nicht zu einem Überraschungsangriff provozieren lassen. Sie haben gewusst, dass sie auf diese Art die Stadtmauern nicht überwinden können. Nein, sie haben sich zurückgehalten, haben sich an die Anweisungen gehalten, die Gott ihnen gegeben hat. Aber man muss sich gleich fragen, was hat denn Gott mit diesem Märsch um die Stadt herum eigentlich bezweckt? Je länger das Volk Israel um die Stadt Jericho herumgezogen ist, desto klarer ist jedem einzelnen Krieger geworden, dass man diese Stadt gar nicht kann erobern kann. Mit Pfeilbogen, Speer und Schwert hat man gegen diese Mauern nichts ausrichten können. Am hintersten und letzten ist es nach 13 Stadtumrundungen aufgegangen, dass sie auf das Eingreifen von Gott angewiesen sind, wenn sie die Stadt erobern wollen. Und genau gleich geht es uns, wenn wir das Herz für unsere Mitmenschen mit dem Evangelium erobern wollen. Wie können wir jemanden Jesus näher bringen, wenn der allergisch ist auf den Glauben? Wie können wir alle seine Widerstände gegen den Glauben durchbrechen, dass er überhaupt uns mal zuhört? Ein Herz, das von so einer massiven Steinmauer umgeben ist, können wir mit menschlichen Methoden nicht knacken. Unmöglich. Da führen auch unsere Überredungskünste nie an. Es gibt keine todsichere Methode, wie wir das erreichen können. Und darum soll man für diese Person beten. Und das, wenn nötig, über x Jahre. Wenn Gott uns einen Mitmensch aufs Herz legt, dann will er, dass wir uns für ihn im Gebet regelmäßig einsetzen. Und da könnten wir uns jetzt so fragen, was nützt schon so ein Gebet? Was haben die Stadtumrundungen von den Israeliten genützt? Nach jeder Umrundung haben sie müssen feststellen, dass sie der Eroberung dieser Stadt keinen Millimeter näher gekommen sind. Nach 13 Stadtumrundungen haben sie definitiv begriffen, dass sie die Stadt nicht erobern können, wenn nicht Gott persönlich eingreift. Unser Gebet führt uns an genau gleichen Punkt. Mit dem regelmäßigen Gebet allein kommen wir dem Ziel nicht näher, dass sich jemand bekehrt. Wir wissen haargenau, dass da rein gar nichts passiert, wenn Gott nicht selber eingreift. Und darum beten wir ja. Wir bitten Gott darum, dass er den Menschen, der für ihn betet, persönlich berühren soll. Dass er seinen Widerstand durchbrechen soll und er im Glauben dann zu Jesus findet. Wir selber sind da zwar völlig hilflos und schwach, aber wir beten ja zu einem allmächtigen Gott. Und darum ist alles möglich und kann eben zum Ziel führen. Nachdem ich ein paar Jahre lang für die Sonja gebetet habe, haben wir in unserer Gemeinde da einen Glaubensgrundkurs durchgeführt. Und ein kleines Grüppli von Interessierten hat sich auch bei uns zu Hause getroffen. Und eine von diesen Interessierten war doch tatsächlich Sonja gewesen. Ich bin fast vom Stängeli gefallen, als ich realisiert habe, dass die Person, die ich schon so lange für sie gebetet habe, sich zum Kurs bei uns zu Hause angemeldet hat. Und an dem ersten Kursabend habe ich sie dann auch zum ersten Mal gesehen. Und das hat mir echt einen Auftrieb gegeben, weiterhin für die Ungläubigen zu beten. Weil ab und zu kommen einem schon ein bisschen Zweifel, ob die Gebete überhaupt etwas nützen, wenn sich so lange Zeit überhaupt nichts bewegt. Machen wir es doch wie die Israeliten, wo gehorsam 13 Mal um die Stadt Jericho umgezogen sind, ohne dass sie hinter den tieferen Sinn gesehen haben von dieser Anweisung. Halten wir uns doch an die Anweisungen, die Gott uns gegeben hat, und beten wir geduldig weiter. Mit dem unermüdlichen Gebet können wir Gott beweisen, dass uns an dieser Person, die wir für sie betet, wirklich etwas gelegen ist. Und mit unserem Gebet beweisen wir, dass wir uns ganz und gar auf seine Allmacht verlassen, auf die Allmacht von Gott, weil wir selber wissen, dass wir es nicht schaffen. Und eins darf man nicht vergessen, wenn wir für eine bestimmte Person beten und darum ringen, dass der Mensch zum Glauben kommt, dann ist das Anliegen bei Gott noch viel, viel grösser. Gott will alles dafür tun, dass der Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Was heisst da, er würde alles tun? Er hat bereits alles da, dass Menschen zum Glauben kommen können. Er hat das Leben von seinem Sohn Jesus Christus geopfert. Er hat sein Liebste hergegeben und eingesetzt, dass Menschen zum Glauben kommen können. Wenn wir also dafür beten, dass jemand zum Glauben kommt, dann ist das ganz im Willen von Gott. Und dann noch eine Frage. Wie lange sollen wir für jemanden beten, wo Gott uns aufs Herz gelegt hat? Ich glaube, dass wir da dürfen unterscheiden. Ich mache es so. Für die Personen, die mir näher stehen, eben wie bekannte Nachbarn, Freunde, Verwandte, für diese Personen kann ich nicht einfach aufhören zu beten. Für die bete ich, wenn es nötig ist, ein Leben lang. Oder einfach so lange, bis sie sich bekehren. Aber wenn es eine Person ist, wo ich mal eine kurze Zeit mit ihr zu tun kann, die getraue ich mich auch wieder auf die Seite zu legen, wenn ich sie aus den Augen aus verloren habe. Und das im vollen Vertrauen darauf, dass Gott die Person jemand anderem aufs Herz legt. Die Israeliten sind also am siebten Tag dann siebenmal um die Stadt herumgezogen. Und nach der siebten Umrundung war der ganz grosse Moment da gewesen. Ich lese den Vers 20. Da hob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. So eroberten sie die Stadt. Die sieben Priester, die da unmittelbar vor der Bundeslade gelaufen sind, die haben jetzt in ihre Posaunen eingeblasen, und zwar so fest, wie es nur haben können. Die Bundeslade ist ja die ganze Zeit immer wieder mitgetragen worden bei jeder Stadtumrundung. Und das hat den Krieger gezeigt, dass Gott permanent und immer bei ihnen ist, zmitzt unter ihnen. Der Lärm von diesen sieben Posaunen hat am israelitischen Heer den Sieg von Gott verkündet. Das hat geheißen, dass die Stadt jetzt so gut wie ihnen gehört. Darum haben jetzt alle Israeliten miteinander grosses Geschrei abgelassen. Damit haben sie ausgedrückt, dass sie überzeugt sind, dass Gott jetzt handelt und ihnen die Stadt übergibt. Und dass es jetzt so weit ist, dass die Stadt kann erobert werden und ihnen gehört. Das Geschrei war ein Kriegsgeschrei, das die Gegner wahrscheinlich zu Tod verschreckt hat. Es war gleichzeitig aber auch ein anhaltender Lob- und Jubelschrei gewesen zur Ehre von Gott. Es hat da jetzt fast so ausgesehen, wie wenn die Mauer nachgegeben hätte wegen dem Kriegsgeschrei und wegen diesen Posaunen. Aber so war das nicht gewesen. Gott selber hat eingegriffen und hat die Mauer zum Einstürzen gebracht. Der Rest war für die Israeliten eine kleine Sache. Es hat eigentlich keinen Widerstand gegeben. Sie haben die Stadt ohne Problem praktisch kampflos erobern. Die sieben Stadtumrundungen am siebten Tag, die deuten auf den optimalen Zeitpunkt hin. Das ist der Zeitpunkt, wenn für Gott Zeit erfüllt ist. Dann, wenn eine Person, die wir schon lange für sie gebetet haben, bereit ist, einen entscheidenden Schritt auf Jesus zuzugehen. Gott bestimmt den Zeitpunkt und sorgt dafür, dass die Widerstände zusammenbrechen. Wir sollten dann einfach parat sein, wenn es so weit ist. Und es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als wenn jemand, der uns Gott aufs Herz gelegt hat, von sich aus zu uns kommt und mehr will vom Glauben wissen. Das ist ein Höhepunkt. Das ist dann das Zeichen, dass die Mauern am Einstürzen sind. Dann darf man ruhig im Stillen auch ein Kriegsgeschrei ausstoßen und ein Lob- und Jubelgeschrei anfangen, weil man wissen, dass jetzt etwas geht, dass Gott jetzt handelt, dass Gott die Person offenbar persönlich berührt hat, dass das Herz von dieser Person den Widerstand aufgegeben hat und jetzt offen ist für das Evangelium. Und dann darf man damit rechnen, dass Gott uns weiterleitet im Heiligen Geist und uns das richtige Wort gibt im Umgang mit dieser Person, so dass wir die Person näher können zu Jesus führen. Und genau so, wie Gott das Herz von dieser Person überwunden hat, ist es auch Gott, der weiter an dieser Person schafft. So, bis die Person das Evangelium begriffen hat und bereit ist, das Leben Jesus anzuvertrauen. Bei der Sonja ist der optimale Zeitpunkt am zweitletzten Kursabend gekommen. Und an dem Abend war es einfach ihr Wunsch, diesen Schritt zu machen. Meine Frau hat sich mit ihr dann zurückgezogen in ein Zimmer und Sonja hat tatsächlich ihr Leben Jesus anvertraut. Das war für mich ein Moment vom Triumph. Nicht mein persönlicher Triumph, aber der Triumph von Gott. Er hat es gemacht. Und darum gehört alle Ehre Gott allein, wenn sich jemand bekehrt. Das Gebet für eine ungläubige Person ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Es braucht aber Zeit, Kraft und Geduld, auch einen Durchhaltewille, bis es dann so weit ist, dass sich wirklich etwas bewegt. Aber gibt es denn etwas Schöneres, etwas Grossartiges, als wenn jemand sein Leben Jesus anvertraut und sich bekehrt. Und gibt es etwas Befriedigendes, wenn wir unseren kleinen Beitrag im Gebet können leisten können? Besser können wir die Zeit, bis Jesus wiederkommt, gar nicht nutzen. Ich finde es wichtig, dass wir uns einfach bewusst sind, dass Jesus wirklich jederzeit könnte zurückkommen. Auch wenn Christen schon seit 2000 Jahren jetzt auf das grosse Ereignis warten, irgendwann ist es dann einmal so weit. Das ist eine Erwartungshaltung, die ganz wichtig ist. Und die Erwartungshaltung, die ist darum so wichtig, weil sie uns hilft in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite, eben, dass wir die Notwendigkeit eingesehen für unsere ungläubigen Mitmenschen, um uns herum zu beten, dass wir darum ringen, dass sie zum Glauben kommen, bevor Jesus zurückkommt. Und dass wir begreifen, dass die Zeit drängt. Und das Zweite, wo aus dieser Erwartungshaltung herauswächst, das ist die Vorfreude auf Begegnung mit Jesus. Eine Freude, die sich positiv auf unser Glaubensleben auswirkt. So, dass Menschen um uns herum, die nicht an Jesus glauben, merken, dass wir etwas haben, das ihnen offenbar fehlt. Etwas, das sie neugierig macht, wo sie ins Denken bringt und wo sie offen macht für das Evangelium. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir sogar von dieser kriegerischen Geschichte von Jericho etwas lernen können und dass wir die Methoden dahinter sehen und erfassen können. Und Herr, so wie das Volk Israel auf deine Kraft, auf die Siegreifen angewiesen ist, so sind auch wir darauf angewiesen, wenn es darum geht, dass wir unseren Mitmenschen vom Evangelium erzählen können. Und Herr, wir allein können nichts ausrichten, aber wir wollen uns auf dich verlassen. Und ich bitte dich, hilf du uns, dass wir uns auch Personen aufs Herz legen lassen und dass wir das ernst nehmen, dass wir es begreifen, dass wir es nicht einfach auf die Seite schieben, sondern dass wir uns Zeit nehmen für die Personen, um uns herum zu beten. Und Herr, wir können es nicht erreichen mit unseren Gebeten, aber du kannst es schenken, dass wir an Personen herangeraten, die offen sind für das Evangelium, die mehr wissen wollen. Und ich bitte dich, hilf uns doch, dass wir für dich unterwegs sein können, dass wir deine Zeugen sein können und dass Grosses geschieht, weil du dabei bist. Du machst es möglich. Wir wollen es zu deiner Nähe tun. Amen.